Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Rahel Cano und Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafehr.ch.
Ich weiss noch ganz genau, als ich angefangen habe, im Journalismus zu arbeiten, war so eine der ersten Reaktionen, die ich bekommen habe in meinem familiären Umkreis. Der Journalismus, der stirbt aus. Die Branche, die hat keine Zukunft. Und über genau diese Frage wollen wir heute reden. Und die Grundlage für die Diskussion bildet die neueste Studie vom Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft, kurz FÖG, von der Uni Zürich. Am Mikrofon wie immer Maria Rachel Cano und vis-à-vis von mir die Camille Lotte.
Und wir nehmen uns heute wieder mal etwas sehr Bescheidenes vor, die Frage zu beantworten, wo vergleichsweise eben die Forscher von dem Institut jetzt ein Jahr darüber geforscht haben, das wollen wir in 30 Minuten abhandeln. Und zwar, wie man sagen, es geht um den klassischen Journalismus. Den klassischen Nachrichtenjournalismus, so wie wir ihn kennen. Wir reden heute nicht über die künstliche Intelligenz oder auch nicht über das SRG, sondern knallharten Newsjournalismus.
Und der Fokus ist so ein bisschen auf drei Themen. Wir reden über die Mediennutzung, über die Finanzierung und die Medienqualität. Und Gami, ich würde sagen, wir fangen an mit der Mediennutzung, weil dort hat es ein Ergebnis gegeben, das wir wirklich sehr bedenklich gefunden haben.
45% der Leute sehen sich oder kann man einordnen als News-Deprivierte. Das sind Menschen, die einen stark unterdurchschnittlichen Nachrichtenkonsum haben. Also die tun sich...
Also über die Hälfte von der Schweizer Bevölkerung interessiert sich nicht für das Geschehen in der Welt.
So kann man sagen.
Okay.
Wenn die sich überhaupt über so ein Tagesgeschehen informieren, dann passiert das über Social Media oder über Newsseiten. Printmedien spielen für die keine Rolle. Und auch nicht mal, wenn man ihnen eine Gratiszeitung in die Hand drückt, interessiert sie das. Die sind wirklich... News befreit.
Bedenklich ist ja, also mal erstens die Zahl. Das ist wirklich erschreckend. Aber wenn man anschaut, wie sich die Zahl verändert hat seit 2009, hat sich das verdoppelt. Wir haben ja von 20% News-Deprivierten von 2009 jetzt im 2024 bei denen eben 45%. Also ich glaube, es spricht einfach nicht so für uns als Journalistinnen.
Nein. Weil es heisst, dass du eine Gruppe von Menschen nicht erreichst. Du erreichst sie nicht, sie interessieren sich auch nicht dafür und sind einfach nicht empfänglich, dass du sie überhaupt erreichst.
Und ich glaube, es ist jetzt vielleicht ein bisschen Küchenpsychologie, aber es gibt mehrere Ursachen, die mir in den Sinn kommen. Das eine ist sicher, wir haben einen unglaublichen Informationsüberfluss. Ich kann mir vorstellen, dass das überfordernd ist und man sagt, ich will gescheiter gar nichts mit dem zu tun haben, als müssen entscheiden, was ich lese oder höre. Das andere, würde ich sagen, ist sicher, was ich viel höre, ist so die negative Nachricht. Also immer, wenn man die News-App auftut, dann ist irgendwo Krieg oder jemand gestorben, überfahren. Und dass man sich die schlechten Nachrichten nicht mehr antun will. Und ich glaube, auch die Schnelllebigkeit geht vielleicht Informationsüberfluss rein, aber dass man morgen ist das wie alles schon wieder vergessen und dass man sich wie gar nicht darum tun will, ja, du, es spielt ja keine Rolle, morgen ist ja wieder irgendetwas anderes in der Headline.
Aber das Krasse ist, ich mache mir schon Sorgen, weil was es für mich heisst, ist, dass mit einem grossen Teil der Leute in diesem Land keine gemeinsame Diskussionsgrundlage besteht. Mhm. Weil sie sich aktiv nicht informieren. Und das ist ja dann genau das Gefühl, oder? Wir sind total drin, wir lesen jeden Tag unterschiedliche Nachrichten, sind sehr gut informiert. Und dann hast du so eine Gruppe an Leuten, die einfach nicht informiert ist und du kannst mit denen nicht über das, was gerade auf der Welt passiert, diskutieren.
Aber das ist genau das, was ich zum Beispiel nach der oder sogar während der Corona-Pandemie beobachtet habe, dass es wirklich eine Gruppe von Leuten dort gibt, die sagen, ich will mit dem allem nichts mehr zu tun haben. Also auf der einen Seite ist natürlich die Mediennutzung enorm gestiegen in dieser Zeit. Und auf der anderen Seite hast du, glaube ich, wirklich auch Leute, die seitdem sagen, ich konsumiere keine News mehr und gar nichts mehr.
Die Frage ist
oder sage einfach über Blogs oder weißt du, was ich meine?
Ja, oder eben, wie wir es da sehen, also 74% sagen, wenn sie überhaupt etwas vom Tagesgeschehen wahrnehmen von dieser Gruppe, dass es eben über Social Media ist. Das ist ihre...
Und ich glaube, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, also News depriviert, ich finde das erstens mal ein Unwort. Also wir können vielleicht, was haben wir gesagt, von News-Abstinenz reden. Das ist vielleicht ein bisschen neutraler. Aber der Punkt ist, dass die Leute ja nicht informiert sind. Ich würde sagen, in der heutigen Welt, wenn du mit dem Internet verbunden bist und ein Handy hast, bekommst du das eine oder andere zwungenermassen einfach mit. Aber der Punkt ist, dass eben die klassischen Medien oder der klassische Journalismus, der Nachrichtenjournalismus, dass man eine Zeitung kauft, dass das eben einen enormen Rückgang erlebt hat.
Vor allem, du musst dir auch vorstellen, was sind die Folgen. Ich meine, das ist ja nicht nur die fehlende Diskussionsgrundlage, aber eine Aufgabe der Medien ist ja gerade einerseits zu informieren, das andere auch das kritische Einordnen von dem, was passiert. Und das ist entscheidend für die direkte Demokratie. Mhm. Wenn du nicht in den Medien die Debatte hast, die Auseinandersetzung und die Argumente an die Bevölkerung getragen werden, weil eben eine Gruppe ganz klar sagt, ich informiere mich nicht, kann man schon in einem gewissen Mass sagen, man darf sich Sorgen machen um Demokratie, weil Debatten, ich will nicht unbedingt sagen, nicht Information, aber Debatten kommt bei den Leuten nicht an.
Ich würde widersprechen an diesem Punkt. Und zwar würde ich sagen, Debatten gibt es schon. Sie wird einfach nicht mehr entweder in Persona oder über die Medien geführt, sondern auf Social Media. Und das ist ja auch das, was man also beobachtet hat in dieser Studie, ist, dass die Leute eben nicht informiert sind, aber sie interessieren sich vor allem für polarisierende Themen. Und dass eben nachher einfach die polarisierenden Themen auf Social Media teilweise auf einem Niveau, also unter jeder Sau diskutiert, also kann man nicht mal mehr diskutieren, einfach sich gegenseitig beschimpfen wird und die, sage ich mal, Debatte, Diskussion, die man, sage ich mal, von den Medien kennt, dass das zurückgeht. Weißt du, was ich meine? Mhm.
Spannend ist ja, man hat herausgefunden, auch in diesem Bericht, welche Themen die, eben die News-Deprivierten tatsächlich auch interessiert, wenn überhaupt. Und das sind LGBTQ-Themen, der Till Lindemann von Rammstein, Corona, der King Charles oder der Felssturz in Brienz.
Ja, aber ich meine, gerade LGBTQ und Till Lindemann, ich meine, das ist immer noch eine von unseren bestgelassenen Folgen, die wir haben. Das ist jetzt, also, das ist ja so eine, wirklich ein Schnellschuss gewesen, den wir gemacht haben. Ich sagte, okay, das ist an diesem Tag, glaube ich, sogar rausgekommen. Ich sagte, jetzt reden wir darüber. Das ist, finde ich schon, das ist genau so ein bisschen das, was für mich raussticht. Es sind einfach die polarisierenden Themen. Über das weiss man Bescheid. Und das andere, was sonst noch in der Welt geht, das fällt natürlich weg, weil es nicht auf den sozialen Medien diskutiert wird.
Was man schon muss sagen ist, die sozialen Medien sind ja auch bei anderen wichtig. Also es ist nicht so, dass es nur jetzt bei diesen Gruppen ist. Also was man kann aus dieser Studie sagen ist, grundsätzlich, viel informieren sich einmal über das Tagesweltgeschehen. Bei den Jüngeren aber passiert das natürlich viel, viel mehr auf Social Media. Und spannend ist, dort sagt man, WhatsApp spiele eine wichtige Rolle, weil das Verständnis dieser Studie, dass man sagt, Social Media ist eine Quelle, geht es darum, dass man für eine Suche, zum Lesen, zum Anschauen, zum Teilen oder Diskutieren irgendwie Social Media genutzt hat, wenn es ums Weltgeschehen oder Tagesgeschehen geht. Also es ist schon nicht so die Idee, du machst jetzt TikTok auf und du hast nur 20 Minuten Videos, die dir einen Artikel erklären, sondern es geht wirklich um den ganzen Bereich, wo du irgendwie Informationen aus Newshäusern austauschst.
Also ich will auch nicht die sozialen Medien verteufeln. Ich glaube, es ist ein gutes Tool, das wir ja auch nutzen. Also das ist so, wir wollen ja die Reichweite schaffen irgendwo durch. Aber ich glaube, die Verkürzung von Informationen ist einfach gefährlich für Fehlinformationen oder sogar für Täuschung. Also das ist jetzt ein kleines Herzwort. Nicht mal absichtlich, also nicht, wenn man manipulieren will, sondern einfach, weil es missverständlich ist, wenn man es nicht klar und deutlich ausspricht. Und gerade in den sozialen Medien, ich meine Twitter, also X, dort war lang, du hast einfach so viele Zeichen, Punkt. Ich habe einfach das Gefühl, genau dort liegt ein bisschen das Problem, man hat keine Zeit mehr und man will sich die auch nicht nehmen, um sich zu informieren.
Ich glaube, das ist ja das, was wir ja im Journalismus merken. Dass wir am liebsten würden alles und die ganze Geschichte erzählen, wenn wir einen Artikel schreiben oder wenn wir ein Interview führen, dass wir alle Fragen drin haben und alle Antworten in der ganzen
Aber Länge. Aber niemand will einen fünfseitigen Bericht lesen. Ja.
Dass wir dann auf die Realität des Nutzerverhalten treffen, wo auch gegen unsere Vorstellung natürlich geht. Dass wir eben nicht abkürzen, sondern wir wollen die ganze Geschichte erzählen. Und dann kommt die harte Wahrheit, wenn du dir zum Beispiel auch anschaust, wie lange Leute dann zum Beispiel einen Artikel lesen oder auf einer Seite verweilen. Und du merkst, es ist viel kürzer als wahrscheinlich der ganze Artikel, wenn man ihn durchlesen würde.
Eins der Lösungsansätze ist übertrieben, aber ich bin immer wieder darüber gestolpert, jetzt so in der heutigen Recherche. Und das war der konstruktive Journalismus. Und das ist der Ansatz, eben, wir haben vorher darüber geredet, es gibt Leute, die wollen keine News mehr konsumieren, was immer nur schlechte Nachrichten sind. Und man hat 2015, das glaube ich, dort probiert eben den konstruktiven Journalismus zu etablieren. Und es ist also kläglich gescheitert. Weil wenn es die Leute lesen wollen, es klingt jetzt wirklich sehr makaber, aber sie wollen von dem Autounfall lesen, der passiert ist, wo der Familienvater gestorben ist. Weil die Leute drücken dort drauf. Und wenn man das nicht möchte, wenn man so Nachrichten nicht möchte, dann hör auf drauf drücken. Also ich finde immer, wenn man das so kritisiert, dann darf man sagen, ja, dann drück nicht drauf, dann lese es nicht.
Es ist schon das. Ich meine, verwirrst du mich auch mit
ja, sehen. Sicher. Ich drücke auf «Ja». Und dann drücke ich drauf und denke ich, «Ah, Maria, wirklich? Ist das dein Ernst?» Und ich lese es und ich habe schon genau gewusst, der Titel ist einfach mega catchy, aber der Artikel geht genau gar nichts her. Aber ich habe drauf gedrückt. Ich will mich da selber nicht rausnehmen. Aber ich finde, hier und da sich das manchmal fragen, was ich konsumiere und warum sie das konsumieren, macht durchaus Sinn.
Ich meine, wenn wir über den konstruktiven Journalismus reden, glaube ich, hat man auch die Aufgabe des Journalismus ein bisschen falsch verstanden. Ja,
so Public Watchdog, der Journalismus, der etwas wehtut, draufdrücken. Und ja,
es ist unsere Aufgabe, Fehler aufzudecken, Fehlverhalten und auch die Leute in die Verantwortung ziehen, die diese Fehler gemacht haben und darüber berichten. Und ja, dass du dann nicht immer eine Story kannst darüber schreiben kannst, dass die Schweiz Käse-Weltmeisterschaften gewonnen haben, wo wir uns alle freuen. Und das sind super Leute und es ist ein super Käse. Aber dass du die Aufgabe hast, über das Negative und die Fehler zu berichten, die ist einfach da. Und es ist ein Irrglaube, dass du das nicht machst oder nicht kannst machen, sondern im Gegenteil, du musst es machen, es ist deine Aufgabe.
Ich finde, es ist die Rolle missverstanden vom Journalismus in der Demokratie. Punkt.
Also ich meine, gerade in einer Abstimmung, wir haben das in der letzten Zeit so oft gesehen, dass es um Zahlen gegangen ist.
Oh, ja.
Und wenn du da nicht Medien hast, die kontrollieren, nachprüfen, nachfragen, dann überlässt du ja irgendwo den Parteien die Macht, Zahlen ins Bevölkerung rauszuposaunen, ohne dass es da irgendwo einen kritischen Check gibt oder man wirklich nachfragt, hey, stimmt das so? Von wo kommt die Zahl? Das ist das, was man dann eben nicht mehr macht.
Es ist halt eine unglaubliche Herausforderung, finde ich, für uns als Journalistinnen, dass du erstens du musst die Materie von dem, was du berichtest, sage ich, die politische Berichterstattung enorm gut verstehen, gibt, dass du kritisch kannst hinterfragen. Und das andere, was reinspielt, ist, wenn vielleicht die Leute nicht mehr News konsumieren oder sagen wir mal Politik, dann hat es vielleicht auch mit der Komplexität zu tun. So ein anschauliches Beispiel ist vielleicht die letzten zwei Abstimmungen. Ich meine die 13. AHV. Die Abstimmung war eine der höchsten Stimmbeteiligungen seit langem. Und jetzt die letzte, sehr komplizierte Vorlage. Eben, du hast es richtig gesagt, es ist mit Zahlen um sich geworfen worden. Am Schluss hat man wirklich nicht gewusst, ja, was stimmt jetzt nicht. Und vor lauter Überforderung ja, sagt man, hey, ich will gescheiter mich gar nicht mehr. Es lohnt sich eh nicht, sich damit zu befassen.
Es war gerade bei diesen Zahlen ja so, gerade bei der BVG-Reform, dass man, ja, ich weiss nicht mehr, welches Medium das war, man ja einfach Zahlen blind übernommen hat von einer Pensionskasse und das nachher ja gar nicht so der Fall war. Und das zeigt, dass auch erstens der Journalismus Fehler kann machen kann. Und dann sind wir aber bei dieser Frage, hat der Journalismus auch genug Ressourcen oder genug Möglichkeiten, um seine Arbeit richtig zu machen? Weil wenn so etwas passiert, dann hast du grundsätzlich komplett versagt.
Ja.
Wenn es nachher Artikel darüber gibt, dass du scheiß Artikel schreibst, dann ist das das Supergau, das du als Medien hast. Und das führt ja logischerweise zum nächsten Punkt. Du kannst als Medien eine gewisse Arbeit nur machen, wenn auch für den Journalismus gezahlt wird.
Und dazu hat auch die Studie Zahlen geliefert und Gami, auch diese Zahlen sind ernüchternd.
Und zwar ist es so, 17% haben angegeben, dass sie im letzten Jahr für Online-Nachrichten gezahlt haben. Nur 17%. Und die muss man noch relativieren, weil man redet nicht einfach nur von, ich habe ein Abo. Dort drinnen sind auch Leute, die einfach einen einzelnen Artikel gekauft haben, wo einer Zeitung irgendwie Geld gespendet haben, irgendeine App abgeladen hat oder eine E-Ausgabe gelesen haben, die sie dafür haben müssen zahlen. Jetzt ist es aber so, 17%, das ist nichts. Weil wenn man sich dann anschaut, es gibt ganz viele Leute, die gar nicht bereit sind, für Journalismus überhaupt zu zahlen. Daran ist sicher ein Punkt all die Punkte, dass es gratis Journalismus gibt. Und zwar nicht wenig, es gibt ein Angebot, das da ist. Aber wenn man sich die Leute anschaut, die grundsätzlich nicht für ein Abo zahlen, dort sagen 57%, die sind grundsätzlich gar nicht bereit, für ein Abo zu zahlen. Wenn man aber sie dann fragt, okay, was ist denn, was gibt es für Möglichkeiten, 10% sagen, sie wären bereit, pro Monat 1 Franken oder weniger zu zahlen. 15% sagen zwischen 1 Franken und 5 Franken.
Das ist nichts. Ich glaube, manchmal geht es auch ein bisschen vergessen. Also verstehe ich auch, wenn man selber nicht in diesem Business ist, aber wie viel Arbeit dahinter steckt. Allein unser Podcast, wir machen den ganz allein. Wir setzen Themen selber, wir den selber schneiden, wir tun das selber strukturieren, wir tun selber recherchieren. Und das ist einfach alles Zeit und Geld, wo da drauf geht. Ich meine, der Bericht ist 139 Seiten. Also wer hat schon Zeit, die 139 Seiten von A bis Z durchzulesen und zu verstehen? Und nachher, oder, man liest einfach die Zusammenfassung und stellt dann zwei, drei Fragen an Experten.
Und dann hat man den Artikel.
Und ich verstehe, dass es natürlich... Ich finde, es ist unbefriedigend auf der einen Seite für uns teilweise, weil wir würden es ja gerne gut machen, aber manchmal fehlt Zeit für, sagen wir mal, die Details, die vielleicht genau wichtig wären.
Die Ressourcen, Zeit und wenn du das eben dann im Vergleich setzt, ist, dass eben Leute bereit sind, vielleicht 1 Franken oder weniger pro Monat für Online-Journalismus zu zahlen. Dann ist die Konsequenz natürlich schon klar, wo fehlt es denn an den Ressourcen. Wenn man die Erwartung hat, dass der Journalismus, den man macht, dass der gratis ist und das irgendwie so Public Good ist, wo der einfach zur Verfügung steht, ist eine schwierige Voraussetzungslage. Was ich noch reinbringen möchte, ist auch sehr, sehr spannend. Die Leute, die eben für ein Online-Abo zahlen, die haben dann einen Preis angegeben, wie viel sie pro Monat zahlen für ein Online-Abo. Und die Preise, die sie angeben, die sind plus minus unter 10 Franken oder vielleicht Maximum 15 Franken. Aber wenn man die Preise vergleicht mit den Abo-Preisen von jetzt einer NZZ, einem Tagi, auch bei uns, dann ist das weniger als das, was das Abo im Monat kosten würde. Das heisst, auch die zahlen, ist die Vermutung nahe, dass sie vor allem von Abo-Aktionen, Rabattaktionen profitieren. Die Frage ist einfach, wie hoch wäre die Zahlungsbereitschaft, wenn es die Aktionen nicht geben würde.
Also, wir haben, glaube ich, also es ist ja vor allem bei jungen Leuten, wenn man es so im Alter, von dem Alter her anschaut, eher bei jungen Leuten, ist die Zahlungsbereitschaft weniger gross. Verstehe ich jetzt noch aus dem Punkt heraus, dass man natürlich auch weniger Geld zur Verfügung hat. Aber handherum denke ich, guter Journalismus kostet etwas. Und es ist wichtig, dass das die Leute verstehen. Weil man kann sich nicht wünschen, dass man die besten Recherchen keine doppelte, also man beklagt sich ja immer auch, dass verschiedene Artikel in verschiedenen Medien zum Beispiel kommen, dass es immer das Clickbaiting, um das Clickbaiting geht. Ja, natürlich sind Klicks wichtig. Warum? Wegen der Werbepartner. Weil das ist dein Verkaufsargument. Und dort kommt das Geld her. Also wenn man nicht mehr will, dass das Clickbaiting eine Rolle spielt, dass man wirklich guten Journalismus will, dann zahlt etwas dafür.
Mir stellt sich vor allem die Frage, wie hat es passieren können, dass Leute mit dem Online-Angebot, das gratis ist, so zufrieden sind, dass sie nicht mehr bereit sind zu zahlen? Oder wenn, dann eben, wir reden von einem Franken. Wie hat es so weit kommen können? Und wieso schätzen die Leute den Unterschied so gering, dass sie sagen, das ist ihnen nicht wert, für ein Abo zu zahlen? Dass sie sagen, hey, wir langen zum Beispiel das, was jetzt 20 Minuten online macht, etwas, was Now online macht, dass einem das langt. Weißt, wie hätte das passieren können, dass wir als Medien nicht mehr überzeugen können, dass es sich lohnt, irgendetwas, sei es jetzt 10 Franken, 15, 20, 25 Franken, dem Medienhaus zu zahlen für die Leistung?
Ich glaube, ein Grund ist sicher, dass wir so eine riesige Auswahl haben. Was ja schön ist, weißt, für Diversität. Aber es macht es natürlich, also wenn der Markt wie übersättigt ist. Wir haben, glaube ich, noch nie so viel News- und Nachrichtenportal gehabt wie jetzt. Und gleichzeitig ist eben so viel gratis zur Verfügung. Und die Überlegung dahinter, ja, wenn ich es dort lesen kann, dann muss ich nicht noch ein Abi lösen. Der Punkt ist natürlich schon, es wird natürlich voneinander abgeschrieben. Also wenn du einen Bericht hast oder ein gutes Interview, dann kannst du das ein paar Stunden oder vielleicht sogar Minuten später auf den Blick eine Zusammenfassung oder die, sage ich mal, wichtigsten Aussagen lesen.
Du kannst es wirklich, das ist wirklich etwas, was die Leute sich vielleicht nicht vorstellen können. Wenn du eine eigene Geschichte machst und dafür recherchiert hast und investiert hast und deine Geschichte wird, blöd gesagt, eins zu eins einfach abgeschrieben, wenn du Glück hast, gibt es noch einen Verweis mit dem Link.
Ja.
Manchmal, müssen wir ganz ehrlich sagen, manchmal kontaktieren wir auch gewisse Medien und sagen, hey, es wäre jetzt schon der Minimumanstand gewesen, uns zu verlinken und zu sagen, das ist unsere Geschichte, das haben wir herausgefunden. Aber nicht mal das ist jedes Mal der Fall.
Die Leute, die sich beklagen, dass die Qualität oder einfach der Journalismus nicht mehr dem entspricht, was sie wollen, ist zuerst der Journalismus schlecht gewesen und darum die sie sich nicht mehr informieren? Oder ist der Journalismus schlecht geworden, weil
sie nicht mehr zahlen?
Ja, weil sie nicht mehr zahlen.
Das ist eben die Huren und Ei-Frage, ja. Das ist die Huren und Ei-Frage, die dahinter steckt.
Und ich wäre so selbstkritisch, dass ich würde sagen, ja, es hat Faktoren, wo ich würde sagen, gerade wenn man, ja, also ob wir jetzt selber schuld sind oder nicht, Medienkonzentration, Zeitdruck, bedingte Ressourcen, die dazu geführt haben, dass es schwieriger macht, eben eigene Geschichten zu bringen. Gleichzeitig finde ich, wenn der Glaube auch verloren geht an Journalismus, dann wird das einfach stetig abnehmen. Man kann sich darüber beklagen, aber es bringt einfach nichts.
Die gute Nachricht in dem Ganzen ist ja, der Bericht hat die Medienqualität angeschaut. Die ist insgesamt positiv. Also man meint, dass für eine Skala von 1 bis 9 der Wert, der Durchschnitt von allen Medien, die man angeschaut hat, der liegt bei 6,3. Also dort mal keine Panik, dass die Qualität des Journalismus irgendwie in den Keller gesetzt worden ist. Was hat man denn dort gemessen? Und zwar geht es darum, man hat 4 Kriterien: die Relevanz, die Vielfalt, die Ordnungsleistung und die Professionalität. Medienqualität heisst also bei der Relevanz, man tut auf gesamtgesellschaftliche Aspekte fokussieren, nicht auf einzelne Personen. Es geht um Hard News, also Politik, Wirtschaft, Kultur, nicht auf Sport oder Human Interest, Gossip, was auch immer. Dann Einordnungsleistung, dass man eben Hintergründe auch vermittelt, dass man eine langfristige Einordnung macht von den Zusammenhängen, Professionalität. Dort ist die Idee eben redaktionelle Eigenleistung, also nicht Beiträge übernehmen von Nachrichtenagenturen, vielleicht noch zwei Sätze umschreiben, aber auch die Sachlichkeit, dass wenn man berichtet, das nicht gefühlsbetont, nicht appellierend, nicht polemisch ist, dass man wirklich sachlich informieren. Und wenn man die Kriterien anschaut, kann man eben sagen, die Medienqualität in der Schweiz ist gut. Kritisch sind eben die Punkte, die wir angesprochen haben, Leute, die man gar nicht erreicht und dass eben ganz wenig Leute tatsächlich auch bereit sind, für den Journalismus mit der Qualität, die wir auch haben, zu zahlen.
Und interessant geht bei der Qualität der Medien, ist ja die Bilanz ist einfach, im Durchschnitt ist sie nicht gesunken. Aber dort, wo die Qualität gestiegen ist, ist bei den Boulevard- und Pendlerzeitungen. Also die haben noch Luft gegen oben gehabt, die haben sie genützt. Und bei den Medien, die so wirklich einfach gesagt auf Qualitätsjournalismus setzen, dort sind sie ein bisschen gesunken.
Es macht für mich auch irgendwo Sinn.
Ja, wenn du die Kürzungen anschaust und es plötzlich jemand für drei Ressorts zuständig ist.
Mhm. Wenn du genau den wirtschaftlichen Aspekt natürlich reinnimmst, dann ist es wie die logische Konsequenz. Dann gleichzeitig auch, wenn du Seich schreibst und ein bisschen weniger Seich schreibst, ja, dann hast du deine Qualität vielleicht verbessert. Aber irgendwo ist glaube ich, die Entwicklung schon auch klar.
Wir haben im Vorgespräch darüber geredet. Du hast ja, bevor du beim Nebelspalter angefangen hast, hast du ja angefangen zu doktorieren und hast dort zu einem Thema geforscht. Und das würde ich gerne noch ansprechen, vielleicht gerade im Zusammenhang mit dem Qualitätsjournalismus. Das ist jetzt eher aus der Perspektive des Rezipienten. Aber wie das die Leute den Journalismus wahrnehmen, hängt ja sehr stark davon ab, wie man selber eingestellt ist.
Das ist tatsächlich so. Wir haben ja, was man ja mitbekommt, ist ja, dass Leute sich auch oft beklagen, gewisser Journalismus sei einseitig. Wenn man sich aber dann mal genauer anschaut und sie sagen eben, es ist biased. Das Problem ist, dass Leute das Gefühl haben, dass wenn sie Nachrichten lesen und es nicht ihre Meinung ist, dass das dann ein Bias ist. Sie fokussieren sich gar nicht darauf, ob der Artikel selber eben tendenziös geschrieben ist, was man genau bei der Medienqualität als Kriterium drin hätte, dass es eben sachlich ist, sondern es geht den Leuten viel mehr darum, ihre eigene Meinung bestätigt zu haben. Und dann ist es ein guter Artikel.
Und ich finde, das geht einfach, wenn man vielleicht eben Qualität anschaut. Sie haben es jetzt in der Studie festgemacht an diesen Kriterien. Aber subjektiv nimmt man das ja manchmal wahr, oh, das ist jetzt enorm unausgewogen. Und auch persönlich findet man, oh, das ist jetzt einseitig berichtet. Aber es ist genau dann der Fall, wenn es einfach nicht der eigenen Meinung entspricht. Und ich finde interessant, was du mir das erzählt hast, habe ich wirklich auch selber auf mich müssen schauen und habe genau das Gleiche beobachtet. Dass wenn mir etwas nicht passt, hat sie gefunden, ist jetzt also nicht gut recherchiert gewesen, der Artikel.
Ja, oder vielleicht auch die Freude, dich über etwas zu echauffieren.
Ja.
Dass du den Titel liest und denkst, das kann jetzt aber nicht stimmen. Was haben sie wieder falsch gemacht? So, du gehst das lesen mit dieser Idee. Die haben sicher das nicht ernsthaft angeschaut. Das ist sicher nicht gut gemacht.
Und ihr hattet ja eine spannende Idee gehabt. Und zwar, dass man, wenn man einen tendenziösen Artikel schreibt, was ja keine Zeitung würde schreiben, aber so wie einen Disclaimer macht, so Achtung, dieser Artikel ist biased. Und ihr habt also gefunden, dort wird sich ja, es wird sich nichts ändern.
Es hat gemäss eben dem letzten Resultat, wenn ich darüber Bescheid weiss, es hilft den Leuten begrenzt, wenn du ihnen sagst, der Artikel ist tendenziös geschrieben, weil eben tendenziös ist das, was nicht ihre Meinung ist. Darum musst du wie gar nicht. Sie haben wie gar kein Interesse daran, dass man sie darauf auflupft, sondern sie haben selber ein gutes Gefühl, was ist biased, auch wenn es nicht das ist, was man grundsätzlich, wenn man fragt, was heisst bias, abfragt, dass es nicht tatsächlich das ist.
Ich habe noch etwas, das ich gerne ansprechen würde. Es geht jetzt zwar ein bisschen zurück auf die Finanzierung, aber was man jetzt immer mehr beobachtet, sind ja die Abo-Modell, dass man zahlt für einen Inhalt und nachher so ein Pro irgendwie Abo noch lösen kann. Und das haben wir ja zum Beispiel bei der NZZ, das haben die eingeführt, der Blick hat ja jetzt auch
Blick so, Plus.
Blick Plus, genau. Und denkst du, das ist eine Lösung?
Ich finde es extrem schwierig, oder? Weil das eine ist, du hast doch die Erwartung, dass wenn du bei einem Newsmedium ein Abo löst, dass du dann die Leistung bekommst, dass du das alles kannst so lesen, wie du willst. Und dann führt man eben ein Zusatzmodell, wo du doch nicht kannst alles lesen kannst. Und dann fängst du dich plötzlich an zu fragen, wie viel soll ich dann, blöd gesagt, noch zahlen, damit ich alles lesen kann. Weil es ist ja wieder der gegensprüchliche Satz, oder? Es ist ja nicht so, dass du, wenn du zahlst, irgendwie die Erwartung hast, dass du nicht alles bekommst. Und dann sagt man dir, ist nicht, dass du zahlst, aber du bekommst doch nicht alles.
Aber das, ich finde, das kannst du viele Orte beobachten. Netflix führt jetzt da wahrscheinlich etwas Ähnliches ein, wo du vielleicht du zahlst, aber du siehst den Inhalt nur mit Werbung. Ich meine, das haben wir jetzt auch bei unseren Zeitungen. Wenn du zahlst, du hast trotzdem immer wieder Werbeunterbrechungen. Und früher war es ja noch so, wenn du zahlst, dann musst du keine Werbung schauen, darum zahlst du, oder? Und jetzt kann man immer mehr auf das verzichten. Und nachher die Premium-Modelle. Mhm. Ich finde der Ansatz in dem Sinn gut, dass man sieht, okay, du kannst dir wie mal eine Vorstellung davon machen, was du bekommst. Und wenn du jetzt noch jede die beste Recherche lesen willst, dann löst du noch das Premium-Modell.
Verstehe den Gedanken.
Aber es ist ein bisschen
aus der Sicht des Konsumenten, wenn du eben, wenn die Zahlen hörst, die wir heute hatten, dass du es noch exklusiver machst und du mehrere Abo brauchst bei einer Zeitung, um alles zu lesen, ist es natürlich nicht im Sinn des Konsumenten, dass du ihn dazu bringst, eher ein Abo zu lösen, sondern das Gegenteil, dass du das Gefühl hast, du bekommst sogar weniger als früher für den gleichen Abo-Preis, den du zahlst.
Es gibt aber, um noch etwas von den Lösungsansätzen zu reden, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, Gami. Wir haben da etwas kontroverse Lösungsansätze noch recherchiert. Und einer davon ist ja zum Beispiel, dass man das Abo eigentlich abhängig macht nicht vom Inhalt, sondern von der Zeit. Das heisst, du zahlst nicht mehr dafür, dass du den Inhalt kannst lesen kannst, sondern dass du den Inhalt als erstes kannst lesen. Also sofort. Und du kannst den Artikel dann später gratis haben, aber halt einfach Zeit verschoben.
Ich weiss, als ich den Lösungsvorschlag in die Diskussion gebracht habe ich selber wie schon ein Zweifel daran gehabt. Einerseits muss man sagen, es funktioniert nur bei eigenen Recherchen. Wenn jetzt der Bundesrat eine Medienmitteilung rauslässt, dann geht das logischerweise nicht. Das andere ist, ob es medienethisch auch in Ordnung ist. Kann man die Frage aufwerfen? Weil wenn es wirklich wichtige Informationen sind, wo es auch um die Schnelligkeit geht, die du herausgefunden hast als Newsagentur, als Newsmedium und das abhängig machst vom Zahlen, ob die Leute informiert sind oder nicht, kann man sich auch fragen, ob das medienethisch in Ordnung ist. Aber man kann darüber diskutieren, dass es im Endeffekt über die Zeit läuft. Wer zahlt, wird zuerst informiert über das, was das Medium einzigartig macht und was sie als extra bieten können.
Darum vielleicht zu einem anderen Lösungsansatz. Man könnte, und das ist auch sehr heikel, und ich wüsste nicht, ob das vereinbar wäre mit unserem Datenschutzgesetz, aber man könnte Nutzerdaten monetarisieren.
Sehr heikel.
Es ist wirklich sehr heikel. Schon nur mal, als ich es gesagt habe.
Was man sich vorstellen muss, es würde heissen, dass ein Medienunternehmen hat natürlich gewisse Daten über ihre Abonnenten oder über ihre Leser, auch über ihr Verhalten. Hm. Und die einfachste Art, sozusagen, das zu monetarisieren, ist, es einem Werbekunden zu verkaufen und zu sagen, hey, look, all die, die jetzt einen Autobahnartikel gelesen haben, denen zeigen wir alles zu neuen Felgen zum Beispiel.
Ist einfach genau das, was Google schon macht. Und also die ganzen sozialen Medien, die funktionieren genau so, dass du spezifisch kannst Werbung schalten.
Der einzige Unterschied, das dürfen wir nie vergessen, bei den sozialen Medien sind wir das Produkt. Also unsere, es ist gratis und die Social Media leben davon, dass sie unsere Daten können brauchen können, sie für den Algorithmus können brauchen und dann anhand von dem ja Werbung verkaufen. Und bei der Zeitung ist ja so, du zahlst für ein Abo, für den Inhalt, das ist das Produkt und plötzlich wirst du dann eben selber auch zum Produkt werden, wenn du die Daten von diesen Lesern, von diesen Nutzern auch wirst nutzen.
Also, der Lösungsansatz ist gestrichen von unserer Seite, oder? Würde man schon sagen, Gami, für unsere Reputation müssen wir das an dieser Stelle vielleicht ausdrücklich noch erwähnen. Ein Lösungsansatz, wo man sich wirklich, finde ich, eher kann überlegen kann, und wir haben auch darüber geredet, ist, man muss ja wirklich bei den jungen Leuten anfangen. Und du hast mir eine Geschichte erzählt, was du in deiner Schulzeit erlebt hast. Und das finde ich eigentlich noch eine gute Möglichkeit, Nachrichten an junge Leute zu bringen.
Es ist tatsächlich so, als ich in der 5. oder 6. Klasse war, haben wir über einen Monat lang jeden Tag, wenn ich mich nicht täusche, den Tagesanzeiger bekommen und haben so eine halbe Stunde drin lesen. Dann hat man auch immer in Gruppen müssen wieder einen Artikel zusammenfassen und vorstellen, was man gerade gelesen hat. Und am Schluss von der Zeit hat man als Klasse sozusagen selber einen Artikel schreiben. Da hat es einen Wettbewerb für den besten Artikel von all diesen Schulklassen, die dort mitgemacht haben. Und das ist etwas, was mir mega viel gebracht hat, weil so hat man mir Zeitungen, die man auch dafür zahlen musste, irgendwie näher gebracht. Und ich konnte mich mit dem auseinandersetzen, ich habe Zeit bekommen. Und es ist irgendwie auch thematisiert worden. Das ist Printjournalismus, das ist klassischer Newsjournalismus. Das bekommt ihr dafür.
Also ich hatte das zum Beispiel nie gehabt. Also ich möchte mich an etwas wirklich nicht erinnern. Und ich finde so, also in Form von einer Projektwoche oder sogar irgendwie am Anfang von einer Klassenstunde, dass man mit Nachrichten anfängt, mit News anfängt und so das den jungen Leuten näher bringt. Und auch ja, der Wert von gutem Journalismus näher bringt. Interessant ist ja, wenn man die Leute befragen würde, findest du den Journalismus wichtig für eine Demokratie? Du sagst dir, 97% sagen 100%, ja, ist mega wichtig und so. Aber sich selber ein bisschen an der Nase nehmen und etwas dafür zahlen oder sich informieren, das ist bei der Hälfte der Schweizer Bevölkerung einfach nicht der Fall.
Darum wollen wir von euch auch etwas wissen, das da zuhört. Und zwar unsere Frage der Woche ist ganz einfach, zahlst du für ein Online-Abo bei irgendeiner Zeitung, um dich zu informieren?
Hoffentlich beim Nebelspalter. Und falls nicht, dann mach das jetzt noch unbedingt. Unbedingt den Nebelspalter abonnieren, damit der Journalismus so weiterleben kann. Und dass wir das hier auch machen können, weil das ist ein Privileg und es macht uns mega Freude, aber das funktioniert nur, wenn die Leute wirklich auch dafür zahlen. Und Gami, zum Schluss vielleicht zu unserer Ausgangsfrage und vielleicht ein kleines Fazit ziehen. Findest du, der klassische Journalismus, so wie wir ihn kennen, ist im Aussterben?
Ja. Und wir sind grossteil selber die Schuld, weil wir mit den sozialen Medien wollen auch mitmachen und sehr viel von diesen Inhalten, die wir uns hart erarbeitet haben und recherchiert haben, auf den sozialen Medien auch zur Verfügung stellen. Die Konsequenz aber daraus ist, dass wir nicht unbedingt richtig einsehen, wie viele Leute dann tatsächlich einen Artikel lesen oder sich tatsächlich dann auch über das Newsmedium informieren und unterschätzen, dass wir viel von unserer Arbeit damit gratis rausgeben. Und die Entwicklung führt dazu, dass im Endeffekt für mich der klassische Journalismus ausstirbt.
Ich muss sagen, nachdem dass ich die Studie gelesen habe, sehe ich das auch sehr schwierig. Gerade wenn man eben die Mediennutzung anschaut und dass man gewisse Leute nicht mehr erreicht. Das finde ich problematisch. Ich sehe das mit der Finanzierung, ich sehe das bei Freunden, die im Journalismus arbeiten, die ihren Job verloren haben, bei der Medienkonzentration, dass auch der Lokaljournalismus ja, eine schwierige Zeit vor sich hat. Ich probiere es, aber positiv zu sehen, und zwar in dem Sinn, dass ich sicherlich glaube, dass der Journalismus sich in einem Wandel befindet und wir als Gesellschaft uns aber auch müssen überlegen, wie viel uns der Journalismus wert ist und dass wir wenn es uns etwas wert ist, etwas dafür zu zahlen. Und ich denke, diese Hoffnung, die habe ich noch nicht aufgegeben. Gut, ich schaue auf die Zeit. Oh, und wir haben massiv überzogen. Aber es ist ein mega spannendes Thema. Es ist ein Thema, das uns natürlich bewegt. Und ich hoffe, ihr da draussen habt es auch so spannend gefunden wie mir. Falls ja, tut es doch euren Freunden weiterempfehlen. Tut den Nebelspalter abonnieren. Und schaltet unbedingt nächste Woche am Dienstagmorgen wieder ein.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Rahel Gano und Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.